Und dass ich euch auf diese neue Weise begrüßen kann. Ganz besonders begrüßen möchte ich den Helmer. Ich freue mich, Helmer, dass es dir wieder so weit geht. Und du wärst ja heute Morgen in Overath eigentlich gewesen. Aber wir haben für dich einen guten Ersatz gefunden zu deiner Beruhigung. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Text lesen aus dem Alten Testament, und zwar Josua 7. Ich habe gehört, dass ich mich zeitlich etwas begrenzen muss, deswegen muss ich mal sehen, wie ich das hinbekomme heute Morgen. Die Vorgeschichte zu Josua 7. Mose ist gestorben. Er hat zwar das verheißene Land gesehen, aber er durfte ja nicht hineingehen. Und Josua wurde dann zu seinem Nachfolger bestimmt. Das lesen wir in 5. Mose 34, Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Er hatte jetzt direkt eine sehr große Aufgabe vor sich, Josua. Er musste das Volk über den Jordan führen in das verheißene Land. Und nicht nur das, er musste das ganze Land einnehmen. Da stand ihm viel an kriegerischen Auseinandersetzungen bevor. Gott ermutigte Josua aber durch seinen Zuspruch. In Vers 9, Kapitel 1 von Josua lesen wir, wie Gott zu ihm spricht. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, mit dieser wunderbaren Verheißung hat Josua dann Kundschafter ausgesandt nach Jericho. Das war die Stadt, die dann vor ihm lag, auf der anderen Seite des Jordans, um herauszubekommen, wie sie diese Stadt einnehmen konnten. Aber dazwischen war noch der Jordan, der musste ja überwunden werden. Und dann erlebten sie ja dieses große Wunder, dass der Fluss aufgehalten wurde, dass sie trockenen Fußes durch den Jordan hindurchgehen konnten. Und zwar zu Beginn zog die Bundeslade mit den Priestern in das Wasser und das Wasser teilte sich erst, als die Füße der Priester das Wasser berührten. Und dann konnten sie alle hindurchgehen und sie nahmen dann eine Reihe von Denksteinen mit, die sie dann an einem anderen Ufer aufgerichtet haben, als Erinnerung an das, was Gott getan hatte, an Wunder, dass sie durch diesen Fluss hindurchgehen konnten und dann auf der richtigen Seite waren im verheißenen Land. Dort haben sie dann das Passa gemeinsam gefeiert und dann ging es um die Eroberung von Jericho. Gott gab ihnen ja dann eine Weisung, wie das einzunehmen ist. Ich denke, alle kennen das, dass sie um die Stadt herumziehen mussten am 7. Tag 7-mal und dann fielen die Mauern von Jericho. Ich lese aus Kapitel 6, die Verse 16 bis 19. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt den kupfern und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Das war die Anweisung Gottes, wie sie die Stadt erobern sollten. Aber auch hat Gott hier ganz deutlich gesagt, dass Jericho ihm gehörte und alles, was darin war. Und dass sie das nicht anrühren sollten, dass Silber, Gold und alle Gegenstände auch für den Schatz des Herrn, also für den späteren Tempel, bestimmt waren. Und dann erleben sie, dass es tatsächlich passiert. Die Mauern fallen, Jericho wird erobert, eine sehr stark befestigte Stadt mit Mauern, die 8 und 9 Meter hoch waren und 3 Meter breit, mehrere Befestigungsringe. Aber sie konnten so hineinmarschieren und die Stadt einnehmen. Eine Erfolgsgeschichte. Das lesen wir auch im letzten Vers dieses Kapitels 27. So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Land. Das war ein derartiger Sieg, dass das ganze Land davon sprach. Es wurde überall bekannt und die Feinde, die dort in anderen Städten überall wohnten, denke, sie haben einen mächtigen Respekt bekommen vor diesem Volk. Jetzt geht es weiter, Kapitel 7, da lese ich die Verse 2 und 3. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bet-El, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundigt das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. Warum Ai? Sie hatten jetzt Jericho besiegt in der Ebene des Jordans. Und jetzt war es wichtig, dass sie das Gebirge einnahmen. Und dazu mussten sie auf das Gebirge Juda hoch. Das bedeutete durch das Tal von Jericho nach Ai hoch. Ai lag oben auf dem Gebirge, so ungefähr 16 Kilometer entfernt. Und es war auch eine befestigte Stadt, aber eben nicht vergleichbar mit Jericho, eine deutlich kleinere Stadt. Es war wichtig, diese Stadt einzunehmen, weil durch diese Stadt Handelswege verliefen, unter anderem die Route Nummer 1, könnte man fast sagen, vom Norden nach dem Süden, wo der ganze Verkehr praktisch über diese Straße ging. Und wenn man diese Straße einnehmen konnte, konnte man das Land strategisch praktisch teilen. Und man hatte die ganze Gegend da im Griff. Deswegen war das sehr wichtig, dass sie Ai eroberten. Und jetzt hat er diese Kundschaft dahin geschickt und die waren sich ganz sicher: Das kriegen wir schon leicht hin, das schaffen wir mit links. Wir sind ja auf einer Erfolgswelle, kann uns ja nichts widerstehen. Wer Jericho schlägt, der schlägt auch alles andere. Deswegen wollen wir uns nicht viel Mühe geben, das ist gar nicht nötig. Wir brauchen nur ein paar tausend Leute und dann kriegen wir das schon mit Ai hin. Vers 4 und 5. So zogen sie hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abgrund erschlagen. Da verzagte das Herz des Volkes und war zu Wasser. Ja, jetzt kommt etwas, was völlig unverhofft war. Sie werden geschlagen, weil sie sich selbst überschätzt hatten und den Feind unterschätzt hatten. Und sie verfallen in eine tiefe Depression. Also sie werden von der Höhe in die Tiefe gestürzt. Da verzagte das Herz des Volkes. Sie waren völlig entmutigt und sie waren in tiefer Depression. Vers 6. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordan geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feind den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Das ist der Josua, der vor nicht allzu langer Zeit nach völlig siegessicher war und mutig war und vorwärts ging. Der liegt jetzt auf der Erde und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und erstaunlich ist, wie er das formuliert. Er sagt: Herr, wäre es nicht besser gewesen, wir wären jenseits des Jordan geblieben. Und ich denke, das erinnert uns an Kadesh Barnea, als die 12 Kundschafter ausgesandt wurden und 10 gesagt haben: Nein, wir können das Land nicht einnehmen. Und gerade Josua und Kaleb, die haben gesagt: Wir können es doch. Und jetzt ist Josua praktisch auf der anderen Seite. Und er sagt das auch so: Wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch auf der anderen Seite des Jordan geblieben, macht Gott letzten Endes ja auch diese Vorwürfe. Worum führst du uns hier hin, um uns hier umzubringen? So ist das letzten Endes ja auch eine Anklage Gottes. Und es ist hier eine ganz entscheidende Situation, was er dann hier in Vers 9 sagt. Die Kanaaniter werden das hören, die anderen Städte, dass wir so schwach sind und dann werden sie kommen, um uns praktisch aufreiben. Von daher ist es wirklich eine ganz entscheidende Situation an diesem Punkt. Wenn es dabei geblieben wäre bei dieser Niederlage, hätte es das Ende des Volkes Israel bedeuten können. Aber dann spricht der Herr zu Josua, er schweigt nicht. Und er sagt in Vers 10, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn er nicht das Gebannte aus eurer Mitte tut. Ja, hier greift Gott ein und zeigt auch den Rettungsweg. Er sagt, ich bin nicht das Problem, Josua, sondern der Grund liegt in der Sünde des Volkes. Und dann zeigt er ihnen diesen Weg, wie sie aus der Situation herauskommen können. Er sagt, heiligt euch, sondert euch ab, reinigt euch. Und dann könnt ihr vor euren Feinden bestehen. Aber so, wie es jetzt ist, geht es nicht. Und deswegen fordert er sie auf, diese Schritte zu tun. Und dann gibt es, nachdem sie das tatsächlich dann auch gemacht haben, in Vers 14 eine lange Prozedur, wie Sünde aufgedeckt wird. Vers 14, und morgen früh soll der Herr zutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Mit welches Geschlecht und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen, und es wurde getroffen, der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, der Sohn des Sabdis, der Sohn des Seras, aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Ja, das ist eine lange Prozedur, die uns hier beschrieben wird. Aber wir können uns das vorstellen, was das für eine Situation gewesen ist, mit welcher Spannung das Ganze vor sich gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele der Israeliten auch mit sich selbst ins Gericht gegangen sind und sich gefragt haben, bin ich es? Und das erinnert mich so an das letzte Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern, wo Jesus ihnen sagte, einer unter euch verrät mich, und sie sich alle fragten, Herr, bin ich es? Und ich glaube, diese Situation war auch hier ähnlich, dass sie durch diesen langen Prozess einfach sehr in Frage gestellt wurden und sich überlegt haben, ja, wen trifft es jetzt? Trifft es vielleicht mich? Und dann kommt das Bekenntnis von Achan. Und er sagt, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Ja, was hatte den Achan bewogen, das zu tun? Wahrscheinlich ist es so, dass er verführt wurde vom Gold und den kostbaren Gegenständen, die er gesehen hat. Vielleicht hat er auch gedacht, wir haben jetzt so lange Zeiten der Entbehrung hinter uns, Wüstenwanderung und jetzt Jericho, der Krieg und alles Mögliche. Und jetzt steht mir doch wohl was dazu. Und es ist so viel Gold und Silber da und kostbare Gegenstände, dann kann ich doch ein bisschen von haben, das wird doch schon keiner merken. Hier wird gesprochen von einem babylonischen Mantel. Das war nicht irgendwie ein einfacher Umhang, sondern babylonischer Mantel, das war etwas ganz Besonderes. Babylon war damals die Modemetropole und wer solch einen Mantel besaß, mit einem bestimmten Namen, der hatte was wirklich Kostbares. Da konnte man sich mit sehen lassen. Und wer so einen Mantel trug, der war etwas ganz Besonderes. Und das hat ihn wahrscheinlich auch verführt, dieses elegante Kleidungsstück mitzunehmen und deutlich machen, seht her, ich bin ein Mann von Welt. Und Gold und Silber, ich habe es mal ein bisschen umgerechnet, das wird so zwischen 25.000 und 30.000 Euro gewesen sein. Das war also ein ganz netter Batzen, den er sich da genommen hat. Vermutlich ging es ihm eben um diese Dinge. Zum einen die Anerkennung durch diesen kostbaren Mantel, dieses Kleidungsstück und zum anderen das Geld, das hat ihn auch verführt, das wollte er haben. Aber das Wichtige dabei ist, dass Gott oder dass Achan Gott bestohlen hatte, denn es war Gebanntes, das heißt, das waren Gegenstände, die Gott gehörten. Und er hat es ausdrücklich gesagt, das ist mir geweihtes Gut. Und das haben wir eben gelesen, dass wie Gott das angeordnet hat, in Jericho, was für ihn war. Ich lese das nochmal. Aber alles Silber und Gold und so weiter soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn gekommen. Jericho war für Gott die Erstlingsfrucht, wenn man das so will, im verheißenen Land. Wir kennen ja dieses Prinzip der Erstlinge, die Erstlingsfrucht, der Erstgeborenen im Alten Testament. Das war immer etwas ganz Besonderes. Das Erste war immer Gott geweiht. Und daran hatte sich Achan vergriffen. Er hatte Gott bestohlen. Ich lese weiter Vers 22. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israel und legten es nieder vor dem Herrn. Dann nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesen Tagen. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihn einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns, daher nennt man diesen Ort Tal Achor oder Unglückstal, bis auf diesen Tag. Ja, so wird das Gericht vollzogen. Und wir fragen uns natürlich, gerade in unserer heutigen Zeit, mit unserem humanistischen Denken, warum solch eine harte Strafe? Ich denke mir, dass es damit zu tun hat, dass hier es um eine neue Epoche geht, die jetzt beginnt und dass hier am Anfang ein Exempel statuiert wird und dem Volk deutlich gemacht wird, ihr habt es mit einem heiligen Gott zu tun und dieser Gott nimmt die Dinge nicht einfach hin und sieht drüber hinweg, er lässt nicht fünf gerade sein. Und wenn Gott nicht an dieser Stelle eingegriffen hätte und die Sünde und dieses Fehlverhalten sich weiter ausgebreitet hätte, dann hätten sie wahrscheinlich niemals das Land einnehmen können. Sie wären gescheitert. Der Name Gottes wurde durch diese Niederlage in den Schmutz gezogen, dass die Völker drumherum gesagt haben, mach sie mal an. Große Worte haben sie gebraucht. Und was ist jetzt aus ihnen geworden? So eine kleine Stadt, da werden sie vertrieben, den Berg runter vertrieben und sie laufen wie die Hasen. Deswegen war dieses Ereignis von besonderer Bedeutung auch und Gott machte ganz deutlich, ich möchte, dass ihr meinen Wegen seid und wer mir sündigt, der muss die Konsequenzen auch tragen. Achan hatte Gott bestohlen. Wir sehen das im Neuen Testament in ähnlicher Weise bei Ananias und Sapphira. Auch da ging es ja darum, das war der Beginn der Gemeinde, eine neue Epoche und Gott hat auch dort ein Exempel statuiert. Ananias und Sapphira haben gesagt, wir haben ein Grundstück verkauft und das Geld, das geben wir der Gemeinde, damit die Geschwister versorgt werden, aber sie hatten einen Teil für sich behalten und das hatten sie nicht gesagt. Und auch sie wurden beide mit dem Tod bestraft, mit der Begründung, ihr habt Gott belogen. Und ich denke, das hat damals auch einen richtigen Schock ausgelöst. Und ich denke, es war ein heilsamer Schock auch für die ganze Gemeinde damals, dass sie wussten, so können wir mit Gott nicht umgehen. Wir haben einen heiligen Gott und das gilt es wirklich zu respektieren. Vielleicht noch eine Frage, die sich bei diesem Gericht ergibt. Warum stirbt nicht nur Achan, sondern die ganze Familie mit? Das heißt, seine Kinder, Söhne und Töchter, von seiner Frau wird hier nicht gesprochen. Da sagt die Bibel nichts zu. Dabei müssen wir wissen, es war ein Familienzelt damals. Die haben in den verschiedenen Zelten gelebt. Und es war sicherlich so, dass alle Familienangehörigen da mitbekommen haben, wenn da im Zelt gegraben wurde und was versteckt wurde. Ich glaube, sie haben es alle gewusst, sonst wäre das Urteil so nicht an ihnen vollzogen worden. Und ich denke, sie alle hatten Zeit genug, ihre Schuld zu bekennen. Selbst noch in diesem Prozess, wo dann der Schuldige gesucht wurde. Ich glaube, wenn Achan seine Familie gesagt hätten, wir sind es, Gott wäre wahrscheinlich, vermute ich, gnädig gewesen und das Gericht wäre anders abgelaufen. Ja, wir fragen uns, was sagt uns diese Geschichte von Achan? Es ist ja 3200 Jahre her. Aber wir wissen zum einen, Menschen haben sich nicht sehr verändert. Sie sind die gleichen geblieben. Und das Alte Testament ist das Bilderbuch für das Neue Testament. Was sagt uns die Geschichte? Das Erste, wir können unsere Sünde nicht vor Gott verstecken. In Lukas 12 steht, nichts aber ist verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Darum wird man alles, was ihr im Finstern redet, am hellen Tag hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr sagt, wird auf den Dächern gepredigt werden. Psalm 139 sagt Folgendes in Versen 1 bis 4. Da sagt David, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Vor Menschen können wir Dinge verstecken, aber nicht vor Gott. Gott sieht es, er kennt uns und er weiß es und er kennt unser Herz. Wir können unsere Sünde nicht vor Gott verstecken, auch wenn wir das manchmal meinen, wir könnten es. Und die Sünde geht oft den Weg, der auch hier in Vers 21, Josua 7, 21, uns gezeigt wird, wo Achan sagt, ich sah unter der Beute einen kostbaren Mantel. Dann heißt es, danach gelüstete mich und ich nahm es und ich verscharrte es. Diese vier Schritte, ich sah, mich gelüstete, ich nahm und ich verbarg es. Genau dieses gleiche Prinzip, gleiche Reihenfolge entdecken wir auch bei Eva, 1. Mose 3, da lese ich uns den Vers 6. Und die Frau, das heißt Eva, sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Die Augen wurden verführt, sie sah, es gelüstete sie, eine Lust für die Augen verlockend, und sie nahm, und das Verbergen kam anschließend, dass sie sich mit Adam zusammen vor Gott versteckte. Wir können viele Beispiele aufzählen, David ähnlich und Bathseba. David ging auf seinem Balkon spazieren, er sah Bathseba, Es gelüstete ihn, er wollte sie haben. Er war König, er konnte sie sich nehmen, er nahm sich das Recht heraus. Und anschließend musste er verbergen, als deutlich wurde, dass Bathsheba schwanger war. Und dann war sein Weg, es zu verbergen, indem er versuchte, ihren Mann zu überreden, zu betrügen. Und als das nicht funktionierte, ihn umzubringen, ihn zum Schweigen zu bringen. Ja, wir sehen etwas und wir begehren es. Geld, Besitz, Ansehen, sexuelles Begehren, wie auch immer. Ja, wir alle kennen das sehr gut, wie diese Reihenfolge ist. Nicht umsonst hat Gott dem Volk Israel 10 Gebote gegeben. Das 10. Gebot heißt, du sollst nicht begehren. Das ist genau dieser Punkt. Du sollst nicht begehren als nächsten Haus, Frau und so weiter. Alles, was den anderen gehört. In 1. Mose 4, Vers 7 steht ein sehr interessanter Vers. Da spricht Gott mit Kain. Da sagt er zu ihm, ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du am nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Die Sünde lauert vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Ja, so ist das. Nicht nur damals bei Kain gewesen, sondern bis zum heutigen Tag. Das kennen wir ja alle. Auch wenn wir wiedergeborene Christen sind, mit Jesus unterwegs sind, die Sünde lauert trotzdem auf unserem Weg. Sie versucht uns reinzulegen, uns zu verführen. Und wir sind aufgefordert, aufzupassen. Und sogar noch mehr. Hier heißt es, du aber herrsche über sie. Das dritte, Sünde hat Auswirkungen. Wir sehen das hier bei Achan jetzt sehr deutlich, welche Auswirkungen das hat. Aber auch bei uns ist es ja so, dass Sünde Auswirkungen auf uns hat. Sie beschmutzt uns, sie lähmt uns und auf Dauer verdirbt sie unseren Charakter. Sie macht uns unfrei und sie belastet das Gewissen und sie verhindert geistliches Wachstum. Ich habe das gesehen bei Leuten, die im bestimmten Suchtverhalten sind, obwohl sie Christen sind, aber die Suchtverhalten nicht ablegen können. Sie sind weiterhin Christen, das werde ich ihnen nicht absprechen, dass sie das sind. Aber ich sehe einfach, dass das geistliche Wachstum zum Stillstand kommt. Sünde hat Auswirkungen auf mich selbst, auf meinen geistlichen Zustand. Sie verhindert mein Wachstum. Aber diese Sünde hat auch Auswirkungen auf mein direktes Umfeld, auf meinen Partner, meine Familie. Es gibt eine belastete Atmosphäre. Es wird manchmal Versteck gespielt. Das Vertrauen wird untergraben. Nur ein Beispiel, dass die heimliche Pornografie die Ehebeziehung gefährdet und möglicherweise zerstört. All das, was ich da mache, was vor Gott keinen Bestand hat, was Sünde ist, hat Auswirkungen auf mein direktes Umfeld. Sünde ist nie privat, sondern sie hat Auswirkungen. Das sehen wir hier bei Achan ja sehr deutlich. Er konnte nicht privat für sich sündigen, sondern es hatte Auswirkungen hier auf 36 Menschen, die zu Tode kamen. Wegen dieser Sünde ein geschlagenes Heer, ein verzweifeltes Volk, das war die Auswirkung seiner Sünde. Und so ist es, dass auch unsere versteckte Sünde, die wir versuchen zu verbergen, uns selbst belastet, die Gemeinschaft belastet. Sie belastet Beziehungen und sie bremst meine geistliche Entwicklung. Und wenn meine geistliche Entwicklung blockiert werde, dann bringe ich auch die Gemeinde, in der ich bin, nicht vorwärts, sondern ich blockiere. Mit. Ich fördere nicht, sondern ich bin ein Hindernis. Und deswegen ist das so wichtig, das einfach zu erkennen, dass ich nicht einfach so sündigen kann und naja, Gott ist gnädig, der guckt schon oben drüber weg. Nein, das ist nicht der Fall. Ich denke, es ist gut, von Zeit zu Zeit im eigenen Zelt nachzuschauen. Nachzuschauen, was ich alles unter der Decke angehäuft hat. Vor allem dann, wenn ich spüre, dass ich keine geistlichen Fortschritte mehr mache. Wenn ich kein Wachstum erlebe. Das muss natürlich jeder für sich selbst prüfen. Wo stehe ich? Oder wenn ich merke, dass ich die erste Liebe verlassen habe. Ihr kennt das Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2, da steht es ja drin, Vers 4, da sagt Jesus ja auch, dass in der Gemeinde viel Gutes ist, dass Werke da sind, alles prima, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast und deswegen kehre um. Und wenn das der Fall ist, wenn der Zugang zu Gott verstopft ist, dann muss aufgeräumt werden. Und ich muss mich fragen, was hindert meine Beziehung zu Jesus? Sind es irgendwelche Dinge, die dazwischen liegen? Gibt es Sünde, die das blockiert? Ist es bei mir auch das Problem des Geldes, dass ich oft Dollarzeichen im Auge habe, dass ich da drüber grüble, wie kann ich mehr Geld machen, wie kann ich es gut anlegen und all diese Dinge, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, immer gleich gucken, wo die Aktien stehen oder wie die Fonds notiert werden. Oder ist es Geiz, dass ich Geld festhalten will für mich? Oder ist es die Sucht nach Anerkennung, der babylonische Mantel? Neid? Oder vielleicht auch ungehorsam, das umzusetzen, was Gott mir schon lange klar gemacht hat und deutlich gemacht hat. Vielleicht gibt es solche Dinge im Leben, wo Gott schon lange zu dir gesprochen hat und gesagt, lass das sein oder tu das. Und naja, ich habe es nicht gemacht. Dass ich einfach festgehalten habe an sündigen Verhaltensweisen. An dieser Stelle klar machen, es geht ja nicht darum, dass wir alle so leben, dass wir keine Sünde mehr hätten. Das ist ja nicht zutreffend. Aber es ist die Frage, leben wir weiter drin oder wollen wir da raus? Es gibt ja so ein schönes Bild. Wenn ein Schaf in eine Pfütze fällt, eine dreckige Pfütze fällt, dann sieht es schnellstmöglich, dass es aus der Pfütze rauskommt und sich wieder sauber macht. Wenn ein Schwein in eine dreckige Pfütze fällt, dann fühlt es sich sehr wohl und suhlt sich in dieser Pfütze. Und das ist der Unterschied, ob man wiedergeboren ist oder nicht. Will ich in der Pfütze drinbleiben, in der Sünde drinbleiben, oder will ich da raus, will ich wieder ein weißes Fell haben? Einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte, was mit Sünde zu tun hat, ist der Sorgengeist. Das ist etwas, wo die Bibel uns sehr häufig vorwarnt. Jesus hat das auch häufig getan. Sorge nicht. Er hat ein halbes Kapitel dafür gebraucht, um das deutlich zu machen. Hört auf mit euren Sorgen. Und das ist etwas, was ich in dieser Corona-Zeit mit Erschrecken feststelle, wie viele Geschwister, wie viele Gläubige voller Sorgen sind wegen Corona. Und dass sie denken, dass die Impfung die Erlösung ist, der Heilsbringer ist. Ich denke, Jesus hat uns was anderes gesagt, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Natürlich können wir vorsichtig sein, das ist alles in Ordnung, aber dass ich eine Panik in mir habe, dass mir was passieren könnte und dass ich so auf Distanz lebe. Ich erinnere mich, das ist schon bald ein ganzes Jahr her, als wir eine Frau trafen, auch bei meinem Spaziergang aus einer anderen Gemeinde. Wir kannten sie sehr gut, wir wollten unterhalten, sie stand aber mit ihrer Maske da, im Freien, draußen. Und sie stellt sich dann auf die eine Seite des Weges und wir mussten uns hier hinstellen und haben uns dann unterhalten. Und eine ganze Reihe andere Spaziergänger, die gingen also zwischen uns durch. Aber sie hatte solch eine Angst, uns so nahe zu kommen draußen im Freien, um sich irgendwie zu infizieren oder vielleicht uns zu infizieren. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht so von runterziehen lassen, von dieser ganzen Panik und damit reingeraten, sondern wir erinnern uns an das Wort Gottes. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Vor einem Virus? Vor einer Krankheit? Oder Psalm 91, den nenne ich immer den Corona-Psalm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Verse gegen unsere Angst setzen, gegen unsere Sorgen setzen. Sorgen ist nicht irgendwie eine Befindlichkeit von uns, die wir akzeptieren müssen, sondern die Bibel sagt uns deutlich, dass der Sorgengeist, der quälende Sorgengeist, Sünder ist. Und wir überwinden ihn durch den Zuspruch des Wortes Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte und vor was sollte mir grauen? Ja, ein weiterer Punkt, wo wir vielleicht mit zu kämpfen haben, ist Selbstgerechtigkeit oder schlechtes Reden über andere. Soll es sogar Gemeinden geben? Geht ja hinein bis in den Austausch von Gebetsanliegen. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir die Geschwister nicht in schlechtes Licht stellen oder uns über sie stellen. Aber schlechtes Reden allgemein ist Sünde und ist ein Problem. Zumindest ist es für mich im Moment eines meiner größten Baustellen, das schlechte Reden. Und zwar das schlechte Reden über Politiker, über Maßnahmen, über Virologen und alles Mögliche. Also da kriege ich manchmal so einen Hals, wenn ich darüber nachdenke. Und da muss ich sehr, sehr aufpassen, dass ich sage, nein, das will ich nicht. Ich will nicht schlecht denken über unsere Regierung, über die Kanzlerin, über Herrn Lauterbach und über Herrn Drosten und so weiter. Nein, das will ich nicht und ich muss echt total aufpassen. Jeden Tag ist das ja das Thema und wenn man zusammen ist, dann hat jeder was beizutragen und dann kommt es raus und ich muss da richtig kämpfen drum. Jesus hat uns aufgetragen, dass wir nicht fluchen sollen, nicht schlecht reden sollen, sondern dass wir segnen sollen. Ja, mangelnde Vergebungsbereitschaft ist auch so ein Punkt, dass wir vielleicht Menschen haben, denen wir bisher nicht vergeben haben, das festhalten und sagen, der hat mich so verletzt, das halte ich fest, das kann ich dem niemals vergeben. Als ich vor einiger Zeit krank geworden bin, da hat mich ein lieber Bruder besucht und hat mit mir darüber gesprochen, auch überlegt, wo kommt das her? Hat gesagt, hat Krankheit vielleicht bei dir was mit Sünde zu tun? Hast du deine Beziehung alle bereinigt? Bist du mit allen Menschen in Frieden? Habe ich erstmal geschluckt. Wenn man krank ist, hört man sowas nicht gerne. Aber das ist eine Frage, die man sich natürlich stellen muss. Und dann habe ich nachgedacht und dann ist mir doch was eingefallen. Und ja, dann habe ich den Schritt gemacht und dann bin ich zu einem Ehepaar gegangen und habe mich für bestimmte Dinge entschuldigt, die schon ein oder zwei Jahre zurücklagen. Aber es war echt eine Befreiung. Es war gut, ermahnt zu werden und auch gut, das zu tun und Sünde zu bekennen vor den Leuten und zu sagen, es tut mir leid, könnt ihr mir vergeben. Wir haben es eben in der ersten Stunde gehört, Thema Selbstbezogenheit ist auch etwas Egoismus, dass ich selbst im Zentrum bin und nicht der Herr. Ja, da könnte ich noch manche Dinge weiter aufzählen. Aber ich denke, der Heilige Geist zeigt uns allen ja, wo die Dinge verborgen sind, wo was entzählt ist, unter dem Boden verborgen ist, was keiner sehen soll. Und was trotzdem rauskommt. Die Sprüche sagen uns ganz deutlich, was die Folgen der Sünde sind. Sprüche 14, Vers 34, die Sünde ist der Leute Verderben. Und das gilt sogar für Christen. Oder in Sprüche 8, Vers 36, nach einer älteren Übersetzung steht da, wer an mir sündigt, verletzt seine Seele. Wer an mir sündigt, verletzt seine Seele. Und wir müssen immer wieder bedenken, Sünde hat Konsequenzen auch für die Gemeinde, in die Gott mich gestellt hat. Die Sünde mindert den Segen oder unterbindet den Segen in einer Gemeinde, bis Sünde bekannt wird, gerichtet wird und weggetan wird. Aber wir bleiben bei der Sünde nicht stehen. Das ist nicht das Letzte. Josua Kapitel 8, Vers 1, ein Vers weiter, nachdem das Strafgericht vollzogen worden ist, steht, und der Herr sprach zu Josua, Fürchte dich nicht und verzage nicht. Das kennen wir, diese Aussage. Das war die Aussage, die am Anfang stand bei der Berufung von Josua. Gott sagt, wir fangen wieder an. Nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und ziehe hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Und dann haben sie Ai besiegt. Und von der Beute, die sie gemacht haben, konnten alle etwas haben in Ai. Denn Gott ging es ja um die Erstlingsfrucht, um das Erste. Und das Zweite war dann für das Volk. Achan hätte warten müssen. In Ai hätte er das bekommen, was er sich wahrscheinlich erwünscht hat. Ich lese uns noch aus dem ersten Johannesbrief, die uns allen sehr vertraute Stelle, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Auch hier der Aspekt der Gemeinschaft. Wenn wir aber im Licht wandeln, wenn wir die Sünde wegtun, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wenn Sünde dazwischen steht bei mir oder beim anderen, dann haben wir diese Gemeinschaft nicht. Sie ist gefährdet, diese Gemeinschaft, oder blockiert. Und Gott möchte, dass die Gemeinschaft rein ist und wiederhergestellt wird. Das Ziel Gottes mit uns ist ja, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, in Harmonie mit ihm leben. 1. Johannes 4, Vers 10, da schreibt Johannes, darin steht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und das ist ja die frohe Botschaft, die für uns gilt, dass es Vergebung gibt, dass die Sünde hinweggetan werden kann. Und dass es nicht zu einem schrecklichen Gericht wie bei Achan kommt, sondern wir können jederzeit zu Gott gehen und wir wissen, er vergibt uns, weil Jesus für uns bezahlt hat. Vielleicht habt ihr heute oder nächsten Tagen mal Zeit, Gelegenheit, darüber nachzudenken, über Achan und sein Zelt, was er da verscharrt hat. Und einfach Gott bittet, euch zu zeigen, wie das mit eurem Zelt aussieht, ob da unter dem Boden auch irgendwas ist, dass er euch das zeigen kann, was da vergraben ist. Vielleicht ist ja nichts da, umso besser. Halleluja, könnt ihr sagen, wunderbar. Aber manchmal ist es ja so, dass wir einiges da versteckt haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir das Licht des Geistes Gottes daran lassen, dass er uns das zeigen kann und dass wir dann die Beziehung wieder bereinigen können zu Gott und zu den Menschen. Und dass wir dann wieder ein befreites und frohes Leben in der Nachfolge Jesu führen können. Aus dem Psalm, den ich eben schon zitiert habe, 139, die Verse 23 bis 24. Da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Wenn wir Gott so einladen, uns das zu zeigen, dann wird er uns das auch offenbar machen. Er wird uns das zu erkennen geben. Aus Psalm 51 noch einige Verse, Verse 11 und bis 14, da schreibt David, nachdem er mit Bathseba diese Sünde begangen hat, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das wünsche ich uns allen, dass wir wieder erfreut werden, weil wir befreit werden von dem Schmutz der Sünde. Und weil wir wirklich wieder froh unseren Weg der Nachfolge gehen können. Das ist das Ziel, wenn wir über Sünde sprechen, über Achan sprechen, dass wir davon frei werden und dass wir froh unserem Herrn nachfolgen und ihm dienen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Ich möchte nochmal diesen Vers aus 1. Mose 4, Vers 7 zitieren, zum Schluss, wo Gott sagt, ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wir leben hier auf dieser Erde noch, wir haben es mit Sünde zu tun. Wir können sie nicht einfach ignorieren, sondern sie lauert vor der Tür, sie hat Verlangen nach uns. Und dann stehen diese wunderbaren Worte hier, du aber herrsche über sie. Und das finde ich einen fantastischen Vers, dass Gott uns das zusagt. Du aber herrsche über sie. Und wenn Gott das sagt, dass wir über sie herrschen sollen, dann können wir das doch auch. Dann ist das nicht irgendwie eine Sache, die wir überhaupt nicht erreichen können. Nein, Gott gibt uns die Kraft dazu. Durch den Heiligen Geist können wir darüber herrschen. Die Frage, ob wir das wirklich von ganzem Herzen wollen. Aber Gott möchte uns das schenken, dass wir wirklich einen Sieg haben und dass der Weg mit Jesus wirklich ein Triumph ist und dass wir uns erfreuen können daran, dass wir mit ihm leben können und mit ihm siegen können und dass unser Leben ein wirklich siegreiches ist oder wird.